Du bist wunderbar, Jesus haben wir gerade gesungen. Keiner kommt dir gleich. Ja, haben wir das gesungen? Also ich habe es versucht mitzusingen, ich habe das Lied noch nicht gekannt, muss ich sagen. War mir neu, wie glaube ein, zwei andere auch, aber ja, so ist es halt. Die verschiedenen Gemeinden haben ihren eigenen Grundstück an Liedern und dann ist man immer wieder überrascht, wie viele Lieder es eigentlich wirklich gibt. Und ich will auch über ein Lied sprechen, ein Jesuslied oder Hymne. Da fehlt aber noch die Musik dazu und also eine neue Aufgabe für euch und von Klaus vielleicht, da Musik dazu zu schreiben, weil das ist eines der höchsten und besten Jesuslieder, vielleicht mit Ausnahme von Offenbarung 1 noch, in der Bibel. Wo könnte das stehen? Irgendwelche Vermutungen? Ja, gell. Also es gibt allerdings Messias-Psalmen, aber ja, da beziehe ich mich jetzt gerade nicht drauf. Es ist kein Psalm im Alten Testament tatsächlich. Aber Paulus sagt ja, wir sollen Lieder zueinander singen und Psalmen und geistliche Lieder. Also von daher nicht ganz fehlgegriffen, wenn man so will. Ja, da gibt es dieses Lied oder diese Hymne. Zumindest sind viele Theologen der Meinung, dass es eine frühe christliche Hymne war, nämlich im Kolosser 1, Verse 15 bis 20. Die wollen wir uns heute anschauen. Aber es ist nicht nur ein Jesuslied, sondern es ist auch recht tiefgründig und da möchte ich mehr drauf zu sprechen kommen. Aber erst einmal, weil es auch ein Lied ist, sollen wir auch erstmal staunen, ja, über Jesus, wer Jesus ist. Und das ist Teil dieses Liedes, denke ich mal. Aber ich habe das untertitelt auch von der wahren Wirklichkeit der Existenz, weil das greift dieses Thema tatsächlich auch auf. Und jetzt sagt ihr, was ist denn das für ein Titel? Sagt mir jetzt mal gar nichts. Aber das kommt ein bisschen aus der Philosophie. Was ist die letzte Wirklichkeit? Also wenn ich ganz zurückgehe, wo fängt alles an? Wo hängt sich alles auf? Und wir haben ja da verschiedene Angebote auch in dieser Welt heutzutage, wo verschiedene Meinungen haben, was Wirklichkeit überhaupt ist. Und wenn wir da auf YouTube gehen, stiftet es wahrscheinlich mehr Verwirrung, als dass es Klarheit bringt, was jetzt Wirklichkeit ist. Aber da kommen wir gleich noch drauf. In mein Ding irgendwie. So, jetzt müsste es hoffentlich weitergehen. Tut es immer noch nicht, doch jetzt. Wir haben natürlich auch immer, ups, jetzt geht es wieder zu schnell. So, jetzt lasst uns mal den Text lesen. Für diejenigen, für die es zu klein ist, ich wollte den ganzen Text auf eine Folie kriegen. Der kann einfach in der Bibel mitlesen. Das ist nach der Elberfelder hier in dem Fall. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Da können wir erstmal staunen, wer Jesus ist. Wie großartig und wunderbar Jesus ist, wie herrlich. An ihm hängt sich alles auf. Das wissen wir irgendwie als Christen, aber so im Alltag geht es ja oft verloren, ja? Dass sich mein Leben an ihm aufhängt und ich von ihm geführt werden muss und auch meine Kraft von ihm kommt letztlich und ich das Leben eigentlich nur mit ihm meistern kann. Also das ist das, wovon wir, glaube ich, zutiefst überzeugt sind als Christen. Nur ist es manchmal schwierig, das im Alltag so umgesetzt zu sehen. Ja? dass dieser Jesus wirklich die Mitte ist unseres Lebens. Es gibt übrigens auch dieses Lied, nicht? Ich war es, sei du die Mitte meines Lebens oder so ähnlich, irgendwo heißt da, glaube ich, im Refrain. Ja, Jesus ist das Zentrum, an dem sich alles orientieren kann. Und das ist auch eine gute Nachricht. Wir haben eine Orientierung. Wir haben eine letzte Wirklichkeit, die besteht, die sich nicht verändert. Diese, wie ein Fixstern, ja, wie der Polarstern, der bleibt an seinem Platz. Da kann ich mich echt orientieren. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, gerade in unseren Zeiten, wo ich das Gefühl habe, viele Menschen sind extrem orientierungslos. Ja, auch, ja, wer bin ich denn überhaupt? Was ist meine Identität? Bin ich Mann, Frau oder irgendwas dazwischen oder darüber hinaus? Da ist so eine Verwirrung inzwischen da, weil wir keinen Fixstern mehr haben, weil wir das alles bei uns selber suchen müssen fast, ja, weil es gibt da nichts anderes, Besseres. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, dass wir da so einen Fixstern haben in unserem Leben. Und jetzt ist es natürlich so, dass, wenn Paulus das so betont auch im Kolosserbrief, er auch ein Problem ausmacht, nämlich, dass es nicht alle in Kolosse damals so gesehen haben, und leider ist es auch heutzutage immer noch so, dass nicht alle das so sehen, ja, wie es eigentlich der Wirklichkeit entspricht. Und deshalb schreibt er, was er schreibt, und er sagt an anderer Stelle im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Ja, das ist jetzt die Elberfeld-Übersetzung, deshalb habe ich noch die Hoffnung für alle dazu getan, damit es vielleicht leichter fällt, das zu verstehen. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Jetzt sollen wir also doch Philosophen werden. Oder zumindest mal philosophische Gedanken wälzen. Habt ihr das auch schon in eurer Bibel gelesen? Habt ihr mal den Kolosserbrief gelesen? Seid ihr vielleicht da drüber gestolpert? Philosophie? Lasst euch nicht einfangen. Aber dann muss ich mich natürlich auch damit beschäftigen. Wenn ich mich nicht einfangen lassen will, muss ich wissen, was die Leute so denken und andere so denken. Dass ich vielleicht auch weiß, was ich glaube und was ich nicht glaube. Von was ich überzeugt bin und von was nicht. Und das ist schon ein bisschen tiefgründiger. Und heute appelliere ich ein bisschen mehr an den Verstand, ja, dass wir tatsächlich als Christen auch unseren Verstand einsetzen. Das hat Paulus gemacht. Der hat das durchdrungen, philosophisch, was da in die Gemeinde hineinkam. Und die Gemeinde in den Fundamenten zerstört hätte, weil es die Wahrheit zerstört hätte, die Überzeugung, was die letzte Wirklichkeit ist, die Zentralität letztlich von Jesus, hätte das beeinträchtigt und klein gemacht. Und jetzt werde ich dann gleich noch einen Ausflug machen, ein bisschen philosophischer Art, aber zunächst wollte ich eigentlich, nämlich, was für eine Weltanschauung, was für eine Philosophie steckt da dahinter, von der Paulus da spricht? Und das ist eine Philosophie, die sich Gnosis nennt, nach dem griechischen Wort Erkenntnis, weil diese Philosophie sehr mit der Erkenntnis zu tun hat und vor allem einer mystischen Erkenntnis von gewissen Leuten. Und die Erkenntnis war, dass es zunächst einmal eine geistliche Welt gibt und von der und mit der alles beginnt. Und da gibt es auch tatsächlich irgendeinen guten Gott, einen Geist, also es ist keine Person, wie wir das verstehen, sondern ein Geist, also ein unpersönlicher Gott. Und da, von dem gehen dann andere, sozusagen kleinere Götter in der Hierarchie hervor, verschiedene Mächte, Engelwesen, Gewalten. Davon spricht auch der Paulus in dem Text, da, Throne, Gewalten. Damit meint er auch diese unsichtbaren Mächte, die da existieren, Nur die haben ein bisschen eine andere Vorstellung, wie das alles so strukturiert ist. Aber zumindest greift er diesen Gedanken auch mit auf. Und ja, für manche dieser Gnostiker, wie sie auch genannt worden sind, war Jesus auch eines dieser Engelwesen. Das war okay für sie, ja, dass da der auch da ist. Und das ganze Ding war, diese vielen Engelwesen und Mächte zusammen stellten die Fülle der Gottheit dar. Also ein Begriff, den die Gnostiker verwendet haben und den Paulus auch aufgreift, auch in unserem Text. Ja, da spricht er, die Fülle wohnt in Jesus. Interessant. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung, ja, um es euch nicht zu schwer zu machen. Jedenfalls gab es da tatsächlich auch einen Sündenfall. Also so ein Engel ist in Ungnade gefallen und verstoßen worden aus dieser Fülle. Und der hat dann einen Gott geschaffen, der wiederum die materielle Welt geschaffen hat. Und dieser Schöpfergott wurde, also so großzügig waren die Gnostiker auch, unter anderem als Jahwe bezeichnet. Und andere Namen gab es auch. Der hat auch die dämonische Welt geschaffen, aber vor allem auch diese materielle Welt, in der wir uns befinden. Und auch natürlich den Menschen kam da hervor. Und ja, der Mensch, das ist ein Wesen, da ist dieser so ein göttlicher Lichtfunke, der ist aber in Gefangenschaft sozusagen, in diesem materiellen Körper. Und der muss eigentlich freigesetzt werden, möglichst. Aber sie haben die Menschen in drei Kategorien eingeteilt. Die sogenannten fleischlichen Menschen, die waren für die Gnostiker ziemlich hoffnungslos. Die waren nur dem Materiellen hingegeben. Mit denen konnte man nicht über solche hochgeistlichen Dinge reden. Also das war nicht ihr Fokus. Aber es gab auch die seelischen Menschen. Und da gehörten für die Gnostiker auch die Christen dazu. Die waren schon ein bisschen offener für geistliche Impulse. Und deshalb sind nämlich die Gnostiker auch in die christlichen Gemeinden gegangen und haben dort missioniert, wenn du so willst. Ja. Weil sie geglaubt haben, naja, da haben sie eine gute Zuhörerschaft, die leichter zu gewinnen ist für ihre Gedanken. Und dann zuletzt gab es die geistlichen Menschen, das waren natürlich die Gnostiker selber, das war die Elite, die geistliche Elite, die hatte auch gewisse Offenbarungen, Geheimoffenbarung, die natürlich nicht jeder Mensch, x-beliebige Mensch hatte, sondern nur sie. Und in die aber dann andere eingeführt werden konnten, die offen waren für vielleicht solche geheimen Erkenntnisse oder Offenbarungen und da dann auch hinein initiiert werden konnten. Das ist so ganz grob die Idee, die Paulus angreift hier in seinem Kolosserbrief. Und übrigens ist es nicht nur der Hintergrund des Kolosserbriefes, ja, das ist auch zum Beispiel vom Johannesbrief der Hintergrund dazu, wo auch Johannes diese Ideologie und Philosophie angreift und korrigiert. Und das hat dann zwei praktische Auswirkungen, fast gegensätzliche Auswirkungen. Die einen haben gesagt, naja, da müssen wir dann natürlich Askese betreiben, weil wir müssen diesen materiellen Leib loswerden, damit wir supergeistlich werden können, ja, und in diese geistlichen Welten hineinkommen. Also Askese, Leib loswerden, damit wir uns auf das Geistliche konzentrieren. Oder die anderen, beides taucht auch im Kolosserbrief auf, die Freizügigen, die sagten, naja, also der materielle Leib ist ja völlig uninteressant für die geistlichen Dinge, dann kann ich mit dem Leib machen, was ich will. Es geht ja um die geistlichen Dinge. Und deshalb kann ich Sex haben, mit wem ich will, oder essen, was ich will, oder wann ich will und wie viel ich will, oder was auch immer. Ja, also sie hatten viele ähnliche Ideen, wie auch, es gab Erlösung, aber es war eine völlig andere Erlösung. Es gibt Jesus, aber wie wir festgestellt haben, dieser Jesus ist nicht Gott. Ja, und das ist das, was betont wird in diesem Abschnitt, den wir durchgelesen haben. Er ist so eines dieser Engelwesen. Und deshalb sagt Paulus, die Fülle der Gottheit lebt in Jesus. Das heißt, Jesus ist alles da oben, wenn du so willst. Ja. Das ist die letzte Wirklichkeit. Aber die hatten auch die Vorstellung, ja, also das könnte sogar sein, dass dieses Engelwesen Jesus auf die Erde kam, aber natürlich nicht wirklich in einem materiellen Leib. Es erschien nur in einem materiellen Leib da zu sein, aber natürlich hatte er keinen wirklichen materiellen Leib, als er auf der Erde war. Also das Menschsein von Jesus wird praktisch verneint, wie auch, dass Jesus Gott ist. Übrigens, wie klingt das für euch? Kennt ihr da vielleicht Leute, die so ähnlich denken?
Jesus war ein guter Mensch, ja.
Ja, also Zeugen Jehovas, pur zum Beispiel. Ja. Gibt auch noch andere. Es gibt leider auch, also die evangelikale Christen werden jetzt vielleicht nicht Jesus verneinen in dem Sinne, aber eine ähnliche Sicht der Dinge haben, da kommen wir gleich noch drauf. Okay, das war jetzt ein bisschen Ausflug, lasst uns zum Text zurückkehren ein bisschen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also Bild übrigens, das griechische Wort Ikone steckt da drin. Vielleicht haben die Orthodoxen doch ein bisschen recht mit ihren Ikonen. Aber jedenfalls, er ist das Abbild. Er ist letztlich, was sagt Paulus hier? Er ist Gott. Ja. Und er ist auch damit die letzte Wirklichkeit, ja, auf die wir uns beziehen können. Und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt nicht, Jesus ist geboren worden, ja, in dem Sinne. Jesus hat immer existiert, denn er ist Gott. Der Begriff Erstgeborener kann Verschiedenes bedeuten. Das kann heißen, ja, da ist einer tatsächlich geboren, in die Familie rein und das ist der erstgeborene Sohn. Aber auch gerade im Alten Testament sieht man, mit dem Erstgeborenen war auch eine Position mitbegründet. Ja. Er war der vom obersten Rang in der Familie, der die Familie geführt und geleitet hat, wenn der Vater dann zum Beispiel gestorben war. Und auch zum Beispiel im jüdischen Recht hat er die doppelte Erbschaft bekommen. Also sprich, was Paulus hier sagen will, ist, Christus steht über der Schöpfung, denn er ist der Schöpfer. Wie er dann auch gleich weiter im nächsten Vers sagt, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das heißt auch, diese ganze himmlische Welt, also ohne jetzt, mit Ausnahme von Gott selber natürlich, ist auch geschaffen. Ja? Diese unsichtbare Welt, genauso wie die sichtbare Welt. Und dann spricht er eben auch von diesen Thronen und Herrschaften. Das kann sich auf diese geistlichen Mächte beziehen, die auch an anderer Stelle natürlich gelehrt werden in der Bibel, dass die diese geistlichen Mächte tatsächlich gibt. Aber es kann sich auch auf menschliche, irdische Mächte beziehen. Also der Text lässt meiner Ansicht nach beides zu. An anderer Stelle ist vielleicht der Fokus ein bisschen mehr auf den unsichtbaren Mächten. Aber grundsätzlich können beide Mächte gemeint sein. Und wenn wir mal so auch in unsere Welt hineinblicken, also ich stelle immer wieder fest, wie oft geht es doch um Macht. Auch in Gemeinden. Da geht's. Ja, man sagt natürlich, man folgt Jesus und alles, alle schöne Worte, aber wie oft habe ich festgestellt, es geht letztlich um Macht, nicht mal um Theologie. Ja, da hängt sich manchmal dran auf, unsere Konflikte. Aber oft geht es dann in der Essenz. Wer hat die Macht hier? Wer kann sagen, wo es lang geht? Aber das ist nicht das, was Christus will, weil er sagt dann im nächsten Teil, ich bin das Haupt der Gemeinde. Also er ist die Supermacht, wenn man so will. Er hat, ja, er ist die Führung und Leitung für uns. Und er hat das Sagen. Und wir sollten uns alle ihm auch unterstellen deshalb. Ja, also zusammengefasst, Christus ist der Ursprung der ganzen Schöpfung, der ganzen Wirklichkeit oder was philosophisch auch als erster Beweger bezeichnet wird, der alles in Gang setzt. Und nochmal die Betonung am Schluss oder im Vers 17, Christus steht über der ganzen Schöpfung. Und das müssen wir uns auch nochmal, wirklich nochmal ganz bewusst machen. Christus steht über der ganzen Schöpfung. Er steht über meinen Problemen. Er steht auch über meinen Krankheiten und aber auch über meine Unzulänglichkeiten. Er steht da drüber. Ob er jetzt jeden heilt, das ist eine völlig andere Frage. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber auf jeden Fall steht er drüber. Das darf ich wissen. Was immer kommen mag, er hat die Kontrolle über alles. Und ich kann ihm vertrauen, dass er die Kontrolle nicht verliert. Und was Paulus eigentlich deutlich machen will auch, ist, dass Ideen Konsequenzen haben. Das ist so ein weltanschaulicher Satz, der mich geprägt hat schon seit 94, als ich so ein Weltanschauungsseminar damals in der Schweiz, wo auch die Yvonne aktiv war in dem Zentrum. Und das ist ein Satz, der mich seither geprägt hat. Ideen haben Konsequenzen. Das, was ich glaube, was ich für wahr halte, was ich glaube, was die letzte Wirklichkeit ist, das hat Konsequenzen in meinem ganz praktischen Leben. Und wenn ich Lügen Glauben schenke, ja, die verzerren die Wirklichkeit buchstäblich, ja, und führen letztlich in eine Versklavung oder in Konflikte, Zerstörung und Tod. Ich meine, das sehen wir auch ganz praktisch, ja, wie zum Beispiel im Ukraine-Krieg. Putin hat gewisse Ideen. Die hat er schon lange formuliert, diese Ideen. Ja, das waren nicht neu. Ja, die hat er schon vor 10, 15 Jahren formuliert, dass er die Idee hat, ein russisches Imperium wieder aufzubauen. Also das war eine klare Zielsetzung. Wer ihn hören wollte, der konnte das verstehen. Und das ist dieser Ukraine-Krieg ist eine Form der Umsetzung dessen. Ja. Insofern darf es uns nicht ganz verwundern, wie jetzt Russland da marschiert momentan und auch eine Richtung vorgibt, intern und alle Oppositionen niederhält und so weiter. Weil Ideen Konsequenzen haben. Und wenn wir dieser Idee gut zugehört hätten, hätten wir die Gefahr erkannt. Ja. Und die Politiker, auch unsere Nation, hätten die Gefahr längst erkennen müssen. Sie sind auch oft gewarnt worden von Kollegen im Osten oder auch aus den USA. Also Lügen verzerren die Wirklichkeit. Ja. Wir haben auch die Redewendung, ich lüge mir in die Tasche. Ja. Kann ich machen, nur die Konsequenzen werden nicht so positiv sein. Das ist das Problem dabei. Ja. Wahrheit beschreibt und anerkennt die Wirklichkeit und führt in die Freiheit zu Frieden, Wachstum und Leben. Ja, deshalb ist ja auch Wahrheit so wichtig. Aber auch da, ja, das ist ein Kampf um die Wahrheit heutzutage. Ja, wir nennen das in Deutsch postfaktische Ära, im Englischen heißt es Post-Truth, also nach der Wahrheit. Ja. Und da ist viel dran, ja, weil Wahrheit sich auflöst oder was für dich wahr ist, braucht ja für mich nicht wahr sein. Meine Wahrheit zählt. Es wird natürlich schwierig, wenn meine Wahrheit heißt, ja, ich kann dir all das Geld vom Konto nehmen zum Beispiel. Ja. Dann sagst du, Moment mal, das ist eine schöne Wahrheit für dich, aber also das finde ich jetzt nicht so geil, ja, dass du Zugriff auf mein Konto haben willst. Ja. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich kann nicht einfach nach meiner Wahrheit leben, weil irgendwann laufe ich in die Wahrheit eines anderen rein und kompromittiere die und dann sagt er, Moment mal, so geht das aber jetzt nicht. Und dann gibt es so diese Konflikte, die wir auch in unserer Gesellschaft sehen. Also was ist die Grundidee oder welche Grundideen gibt es eigentlich tatsächlich, vor allem wenn es um die Frage der letzten Wirklichkeit geht. Und das ist jetzt einfach nur mal kurz das aufleuchten lassen, welche Möglichkeiten wir da so ganz grob haben. Da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das präsentieren kann. Das ist jetzt meine Art. Aber so ganz grundsätzlich kann ich sagen, wie der Animismus zum Beispiel, das sagt, letztlich, die letzte Wirklichkeit ist geistlich. Letztlich ist alles geistlich. Und die materielle Welt ist eh ein Fragezeichen. Das ist eine Illusion. Ob das wirklich ist, weiß ich nicht so genau. Aber was ich weiß, ist, dass das Geistliche wirklich ist. Und da hinein möchte ich. Und da hinein löse ich mich letztlich auch auf. Hoffentlich, ja, nach vielen Reinkarnationskreisen, die ich vielleicht gemacht habe oder so. Wenn ich dieser Ansicht bin, werde ich natürlich auch alles letztlich geistlich interpretieren. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Pandemie kommt, wie wir kürzlich hatten, wird so ein Mensch sagen, wir haben ein geistliches Problem hier. Ja, diese Krankheit grassiert, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Vielleicht haben wir die Götter erzürnt und jetzt müssen wir die wieder beruhigen. Ja. Und alles tun, dass sie wieder gut mit uns sind, wäre eine Variante dieser Art. Ja. Wir sind unserer Religion nicht gut genug gefolgt, jetzt müssen wir das einfach noch ernster nehmen. Ja, das ist so eine islamische Variante häufig. Ja. Und wir gehen ganz zurück zum ursprünglichen Islam, übrigens. Das war das Ziel der IS. Sie ging zurück zum ursprünglichen Islam, den sie dann auch so ausgelebt hat. Hat mich gar nicht verwundert, ja, was die IS da dann angestellt hat, weil das ist der ursprüngliche Islam, tatsächlich, wenn man zurück nach Mohammed, zum Mohammed geht. Ja, das ist auch eine Variante darunter. Also das Problem ist geistlicher Natur und wir brauchen eine geistliche Lösung. Die Atheisten oder Naturalisten würden sagen, nein, letztlich haben wir nur Materie. Dieses Zeug da, dieses geistige Zeug, das ist eigentlich ein Aberglaube, den müssen wir loswerden. Das haben wir die Marxisten, Kommunisten, haben das gepredigt. Und letztlich ist das Problem materiell. Also, da ist ein Virus, den müssen wir bekämpfen, so gut wir können. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Isolation, der Impfung und was weiß ich, Masken, was man sich alles überlegen kann, den bekämpfen wir. Aber die Schwachen, also wir können nicht alle schützen. Wenn die über die Klinge springen, ist es auch nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass die Fitten überleben und vorwärts gehen können und unsere Gesellschaft prägen können. Da sind wir natürlich in Deutschland noch zumindest humanistisch geprägt, dass wir so massiv das nicht ausdrücken, aber ein grüner Politiker, Boris Palmer, hat es ja ein bisschen auf den Punkt gebracht. Also wir können nicht alle retten, da werden halt ein paar Alte sterben müssen in dieser Pandemie. Also dafür wurde er nicht gerade gefeiert für diese Aussage, aber das drückt ein bisschen das aus. Dann gibt es die Dualisten und da gehören die Gnostiker auch dazu. Ja, da gibt es eben die geistige Welt, die ist aber sehr getrennt von der materiellen Welt und es ist gar nicht so einfach, da in diese geistige Welt einzudringen, aber es gibt so Eliten, die haben eine Spezialoffenbarung und die sind supergeistig und vielleicht auch, die können uns dann weiterführen. Was natürlich auch zu Verschwörungstheorien führen kann, ja, weil die Eliten natürlich auch vielleicht einen manipulieren könnten. Ja, wie in der Pandemie, Bill Gates, wer weiß, der steckt hinter allem. Und es gibt verschiedene Theorien dann. Oder eben der Fokus auf dem Materiellen. Ja, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass meine Zeit abgelaufen ist. Aber nun ja, ihr seid ja noch ein bisschen dabei. Ich habe euch, glaube ich, noch nicht ganz verloren. ähm, Und diese Trennung von geistig und materiell, das ist leider auch immer wieder in christlichen Kreisen zu finden. Zum Beispiel in der Form, es ist doch geistlicher, ein Pastor zu sein oder Missionar gar, als jetzt da am Band zu stehen bei Daimler oder was weiß ich wo. Ja. Und einfach da Geld zu verdienen. Also, oder es ist geistlicher zu beten, 24/7, wenn möglich, als jetzt daheim das Haus zu putzen und Wäsche zu waschen und was weiß ich, zu kochen und all so mundänes Zeug zu machen, das ist ja gar nicht so geistlich. Ja. Doch, das ist super geistlich. Vor allem kommt es nämlich sehr darauf an, mit welcher Herzenshaltung du das machst. Ja, wenn du mit krummeligem Gesicht und völlig sauer den Abwasch machst, dann ist es sicher kein geistlicher Dienst, den du da betreibst. Aber so geht es auch, wenn du Missionar bist, ja? Wenn du dauernd sauer bist da auf die Leute, mit denen du zu tun hast. Also mit denen kann ich eigentlich gar nichts anfangen, die ich da erreichen will. Das sind ja furchtbare Leute. Dann ist vielleicht auch besser, dass du den Saal verlässt und besser dir einen anderen Job suchst. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? Also ich kann den geistlichsten Dienst machen und das ist furchtbar, weil meine Haltung völlig falsch ist. Oder was ganz Normales tun und es ist super geistlich, ja? Weil ich es mit der richtigen Haltung mache. Weil ich vielleicht, ich habe zum Beispiel auch mal vor Jahren so ein ziemlich üblen Job da gehabt, also am Band mehr oder weniger gearbeitet und es war furchtbar langweilig. Und dann haben sie da was Neues eingerichtet und ich war da ziemlich allein und dann habe ich gedacht, naja, jetzt nutze ich doch die Zeit besser, als da dauernd mich zu beschweren, was für einen blöden Job ich da machen muss und habe dann Worship gemacht und gebetet und das war die Zeit dann auch sehr sinnvoll genutzt. Ja. Und dann die letzte Variante, da meine ich den christlichen Theismus. Wir glauben, dass Gott die letzte Wirklichkeit ist. Und unsere letzte Wirklichkeit, wie wir sie verstehen, ist personal. Und das ist ganz wichtig, weil wir sind Personen. Ja? Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Und die letzte Wirklichkeit auch, die wir sind, ist, dass wir Personen sind, im Bild Gottes gemacht. Das, wow. Ja, wir können kommunizieren, was ich jetzt gerade versuche. Wir können lieben, wir können Gefühle ausdrücken, wir können alles Mögliche, weil wir Personen sind. Wir sind nicht nur Geister. Ja. Wir sind geschaffen, ja, das stimmt. Ja. Gott steht über der Schöpfung. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Und das ist in allen anderen, ja, ist es diffus. Aber dieser personale Gott existiert. Er ist die letzte Wirklichkeit. Von ihm hängt das alles ab. Aber er kommt auch in die Welt durch Jesus als voller Mensch und tut was, was eigentlich völlig irre ist, nämlich er lässt sich an ein Kreuz nageln, damit diese Verbindung zu diesem Gott wiederhergestellt wird, die völlig unterbrochen war. Aber und übrigens, manchmal haben wir auch so die Vorstellung, naja, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles geistlich, richtig? Da habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Ihr werdet tatsächlich einen Körper haben, lehrt die Bibel. 1. Korinther 15 zum Beispiel. Das ist ein anderer Körper wie der, preis dem Herrn. Ja, also, dass ich einen viel besseren Körper haben werde. Und wir werden alle der Meinung sein, wir sehen super schön aus. Ja, wir müssen da nicht mehr dran rumdoktern, buchstäblich. Also, alles wunderbar. Ja. Also, sorry, wenn ich euch da ein bisschen enttäuschen muss. Also, ihr werdet nicht auf der Wolke als Geist irgendwie da schweben und dann Lobpreislieder singen. Also, Lobpreislieder werden wir singen, aber auch wahrscheinlich mit irgendeinem Mund. Ja. Ja. Also, das ist so einfach mal ganz grob. Und ja, was würden Christen sagen jetzt, wenn so eine Pandemie rumkommt? Die Antwort gebe ich euch jetzt nicht. Weil nachher werde ich noch gesteinigt hier. Das will ich vermeiden. Und ich will jetzt auch keine neuen Wunden aufreißen oder irgend sowas. Ja. Aber das sollte man mal überlegen. Ja. Was ist die Antwort auf so eine Frage? Gut, ich komme zum Schluss. Genau, das haben wir schon angeschaut. Jetzt gehe ich gleich weiter. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang. Der ist geboren aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Das haben wir ja schon angeschaut. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Interessant. Also Paulus dehnt das ein bisschen aus. Also, dass nicht nur Seelen gerettet werden, sondern dass da viel mehr gerettet ist, ja, also oder beeinflusst ist durch das, was Jesus gemacht hat. Ja, die ganze Schöpfung ist da beeinflusst. Und das Wort Frieden im Hebräischen Shalom, das drückt auch viel mehr aus. Da geht es darum, dass alles in Harmonie ist mit Gott, alles im richtigen Gefüge ist und alles zusammen gut funktioniert, heilsam zusammen funktioniert und perfekt zusammen harmoniert. Das ist die Idee. Und das wird sich nicht nur, natürlich in erster Linie wirkt sich das auf uns aus, auch jetzt schon ein Stück weit, aber es ist eben noch Stückwerk. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das voll Realität werden. Und da ist dann natürlich die Frage, wie wird das denn mit dieser Schöpfung sein? Übrigens, vielleicht schocke ich euch schon mal wieder, aber es gibt tatsächlich Theologen, die meinen, diese Schöpfung wird nicht völlig aufgelöst werden, sondern sie wird renoviert werden. Also es besteht die Möglichkeit, auch vom biblischen Befund her, dass wir uns auf diesem Globus vielleicht wiederfinden, aber der wird völlig anders sein, völlig renoviert. Und vor allem diese ganze Zerstörung, die wir Menschen verursacht haben, die wird sicher nicht mehr da sein, wenn es so sein sollte. Also ist eine Theorie. Wir werden sehen, was passiert in der Zukunft. Aber was klar ist, ist, dass Gott ein bisschen weiter denkt, als wir manchmal denken. Ja. Es geht nicht nur um unsere menschlichen Seelen, die sind wichtig. Diese Erlösung brauchen wir, keine Frage. Aber es geht weit darüber hinaus. Es soll ja sich auch im Materiellen zeigen, auch in unserem Leben zeigen, ja, im ganz praktischen Leben. Und deshalb soll es sich ja auch letztlich in der Gemeinde zeigen, wo er drüber steht. Er leitet die Gemeinde. Nicht Menschen. Er leitet sie. Das ist übrigens auch, wenn man Leiter ist, manchmal befreiend zu sagen, Jesus, das ist dein Problem, mit diesen Menschen umzugehen. Ich pack's nicht. Ich krieg die nicht auf eine Reihe. Ich kann die nicht erlösen. Ich kann die Gemeinde nicht erlösen. Du, mach du's. Also das ist auch eine gute Seite. Aber allzu häufig versuchen wir so menschlich, ja, die Gemeinde in unser Ding zu pressen, dass es dann irgendwie auch funktioniert. Und Jesus ist der Ursprung der neuen Schöpfung, was immer das denn heißt. Aber es wird eine neue Schöpfung sein. Und ja, er steht über allem. Wow. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ich finde schon. Nur jetzt natürlich, was heißt das für unseren Alltag? Wenn ich noch darf, 2 Minuten, kurz noch 2, 3 Vorschläge hier. Ich würde vorschlagen, lasst uns mal unseren Verstand ein bisschen mehr einsetzen und darüber nachdenken, ob wir diese guten und schlechten Ideen gut voneinander unterscheiden können, die uns da auch auf uns niederprasseln, ja, in unseren Tagen. Das ist wirklich eine Herausforderung zu unterscheiden. Was ist es Gottes Idee und was ist menschlich und was weiß ich was? Und vielleicht sogar noch vom Teufel. Das ist gar nicht so einfach immer. Aber es prasselt so viel auf uns nieder und wir müssen entweder besser mit dieser Fülle an Informationen umgehen oder besser unterscheiden lernen. Wenn ihr da Hilfe braucht, da kann ich euch ein ganzes Seminar anbieten zum Thema und euch mit vielen philosophischen Fragen quälen, aber auch mit sehr praktischen Konsequenzen. Ja, welche praktischen Schritte kannst du tun, um fest in der biblischen Wahrheit zu stehen? Also würde ich erstmal die Bibel lesen. Das ist schon mal ein erster guter Schritt. Aber vielleicht auch mal, vielleicht gibt es ja, es gibt so eine Gruppe, die Bibel studiert, auch. Anscheinend nicht. Also du wägst den Kopf. Vielleicht könntet ihr eine Gruppe anfangen, die die Bibel tatsächlich ein bisschen intensiver studiert zusammen, um der Wahrheit mehr auf den Grund zu kommen. Oder die Frage, welche Bereiche in deinem Leben hast du noch nicht völlig dem Herrn untergeordnet? Natürlich immer eine Frage, die wir immer wieder stellen müssen. Ist das wirklich noch in Ordnung? Bin ich da wirklich in der Unterordnung zum Herrn? Lasse ich ihn reinreden? Vielleicht was anderes sagen? Was völlig Gegensätzliches von dem, was ich gern haben möchte? Bin ich da dazu bereit? Oder aber auch, ja, es ist Gottes Schöpfung. Wie kann ich ein besserer Verwalter sein? Da sollten wir das Feld nicht den Grünen überlassen und ihrer Ideologie, sondern wir sollten eigentlich auch welche sein, die da an der vordersten Front stehen. Wie können wir diese Schöpfung besser erhalten? Was können wir persönlich dazu tun? Was können wir vielleicht anstoßen, dass es besser werden kann noch? Ohne jetzt ideologisch alles über einen Kamm zu scheren oder irgendwie Dinge zu machen, die vielleicht im Endeffekt mehr Schaden anrichten, als dass sie die Probleme lösen. Das ist manchmal mein Gefühl in Deutschland, dass man versucht, die Probleme zu lösen und damit viele neue schafft und noch gar nicht weiß, was man alles geschaffen hat damit. Gut, das wäre so jetzt der Schlusspunkt. Und ich danke für eure Geduld, dass ich, glaube ich, 10 Minuten oder 5 Minuten mindestens überzogen habe. Aber vielleicht war es es auch wert, dieser kleine Ausflug mal ein bisschen den Verstand auch einzusetzen. Denn ich denke, das müssen wir tun als Christen. Wir dürfen uns nicht vom Verstand verabschieden.